Sondern ist ja das Fest der Auferstehung und es ist wunderbar, das feiern zu dürfen, dass Christus auferstanden ist. Und ich hoffe, ihr könnt das noch, wenn ich jetzt sage, Christus ist auferstanden. Was sagt ihr dann drauf? Sehr gut, ihr habt euch das vom letzten Jahr gemerkt. Gut. Ja, du nicht, aber die anderen. Ja, Ostern ist eindeutig ein Fest der Freude. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus auferstanden ist und dass er den Tod besiegt hat. Wir singen ab und zu mal ein Lied, wo es heißt, die Liebe ist stark wie der Tod. Tatsache ist, die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe hat den Tod überwunden. Wir haben Hoffnung, wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und das kann uns auch Hoffnung und Zuversicht geben, wenn wir, und ich denke, das haben die meisten von uns schon, irgendeinen Verwandten, irgendeinen Freund verloren. Großeltern, Eltern, Verwandte, Bekannte. Einfach zu wissen, nach dem Tod ist es nicht vorbei, es gibt Menschen, die wir wiedersehen werden. Und auf das dürfen wir uns auch freuen und daran dürfen wir uns heute auch erinnern. So, Mama, ich komme, du bist schon im Himmel, also meine Mutter ist vor ungefähr neun Jahren jetzt gestorben. Und ich weiß, dass sie bei Gott ist. Und ich weiß, dass ich sie wiedersehen werde. Und das ist ein unglaublicher Trost und das ist auch etwas, was man zu Ostern feiern darf. Dass wir Menschen, die uns lieb und teuer sind, wiedersehen werden. Ostern, das Fest der Freude, das Fest des Lebens. Einfach zu wissen, es wartet ein Leben auf uns, wo es kein Leiden mehr geben wird, keine Tränen, keine Krankheit, wo wir ein Leben führen werden ohne Beschränkungen. Unser Leben hier auf Erden ist immer irgendwie beschränkt. Ne? Also wir sind auf Raum und Zeit beschränkt, wir können nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein und so weiter. Wir sind einfach beschränkt. Aber wir haben ein Leben vor uns, wo wir nicht beschränkt sein werden, wo es absolute Freiheit geben wird. Und das ist so die, ja, ich sage mal, die jenseitige Sache von Ostern. Es gibt aber auch ein diesseitiges Wirken von Ostern, von der Auferstehung, dass wir, ich denke, immer wieder mal übersehen und dass wir uns heute auch erinnern sollten. Ostern hat schon Auswirkungen, das Ostergeschehen hat schon Auswirkungen auf unser Leben heute, auf die Gegenwart. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, weil er auferstanden ist, sind wir hier auf Erden nicht allein. Jesus hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich gehe, dann werde ich euch einen anderen schicken, den Tröster, den Heiligen Geist. Und die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, bis dann der Heilige Geist ausgegossen worden ist, ist bestimmt von diesem Warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das war es für die Jünger damals. Nur für uns sollte es nicht mehr von diesem Warten bestimmt sein, weil der Heilige Geist ist ja schon ausgegossen. Und Ostern, das Ostergeschehen, bewirkt mehr als eine Gewissheit, dass es nach dem Leben hier eben ein Leben nach dem Tod gibt. Dieses Ostergeschehen will uns Zuversicht und Hoffnung geben, dass wir schon hier auf Erden ein Leben von ganz hoher, von höchster Qualität führen können. Nämlich ein Leben, das vom Geist Gottes geprägt ist. Ein Leben, das nicht mehr von unserer Sterblichkeit, von unserem sterblichen Leib geprägt ist, sondern ein Leben, das von einem Leben eben im Geist geprägt ist. Und von solch einem Leben im Geist, bestimmt vom Heiligen Geist, handelt der Bibeltext, den ich für die heutige Predigt ausgesucht habe. Wie immer, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lasst sie das Licht sehen, das Tageslicht sehen. Römer 8, Verse 1 bis 11. Könnt ihr aufschlagen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung gewählt diesmal. Römer 8, 1 bis 11. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also das Ostergeschehen macht uns Hoffnung. Wenn wir das, was da geschehen ist, für unser Leben annehmen und dementsprechend leben, dann bekommt unser Leben eine völlig neue Qualität, einen Reichtum, den nur Gott schenken kann. Also nicht diesen irdischen Reichtum, den wir vielleicht erwerben können, sondern einen inneren Reichtum, den wirklich nur Gott geben kann. Und ich möchte dich heute auf eine Reise einladen in das, was ich das Osterland nenne, was eigentlich unser eigentliches Leben ist, in dieses Land, das Gott uns als Christen verheißen hat. Und ich möchte euch einladen, eure Fantasie zu gebrauchen heute. Das ist etwas, was ich hier in dieser Gemeinde noch nie gemacht habe. Also ich hoffe, ihr vertraut mir. Eine nickt, ja, ihr kennt mich ja schon ganz gut, ne? Ich hoffe, ihr anderen, die als Besucher da seid, ich weiß nicht, die Hälfte der Gemeinde ist, glaube ich, auf Urlaub und dafür haben wir einige Besucher. Schön, freut mich, dass ihr da seid. Gut wäre es, wenn ihr jetzt einfach so die nächsten, ich weiß nicht, 7 Minuten oder so eure Augen schließt. Euch entspannt, zurücklehnt, eure Augen schließt, damit eure Fantasie so wirklich wirken kann. Ich hoffe, ihr seid nicht so müde, dass ihr einschlaft. Also sollte der eine oder andere zum Schnarchen beginnen, wir vergeben es euch, okay? Dann kann der Nachbar vielleicht kurz einen Stösser machen. Entspannt euch, wenn ihr euch nicht wohl dabei fühlt, dann lasst einfach eure Augen offen, auch kein Problem. Aber es ist einfacher, so die Fantasie spielen zu lassen, wenn wir uns zurücklehnen und die Augen schließen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, hat Gott mir eine Vision gegeben, wie einen Film, der vor meinem Auge abgelaufen ist, und ich möchte euch das erzählen. Ich denke, das ist einfach eine Auslegung oder ein Film zu Römer 8. Stell dir vor, wie Jesus, der Auferstandene, auf dich zukommt. Und er lädt dich zu einer Reise, zu einem Spaziergang ein. Jesus geht links neben dir. Er geht mit dir durch dein Leben. Er zeigt dir Dinge, die du magst, an denen du dich freust. Schöne Pflanzen, Gegenstände, Möbelstücke, CDs, Dinge, die dir wichtig sind, Dinge, die dir gefallen, Bilder, ein Fotoalbum. Er freut sich mit dir an den Dingen, an denen du dich freust. Er sieht die Dinge gemeinsam an, geht von einem zum anderen und geht gemeinsam weiter. Du merkst, dass Jesus in eine Richtung geht, in die du nicht gehen möchtest. Er geht in einen Bereich deines Lebens, den du lieber verstecken würdest. Er geht in einen dunklen Raum mit dir. Er sieht aus wie eine Abstellkammer. Und er dreht das Licht auf. Du stehst noch draußen und willst nicht mit hineinkommen. Aber Jesus schaut dich freundlich an, liebevoll. Und er bittet dich, hineinzukommen. Der Raum ist ziemlich staubig. Da hängen ein paar Spinnweben herum. Manche Dinge da drinnen sind ziemlich alt. Manche aber auch relativ neu. Auf einem Regal stehen große Gläser aus Glas. Sie schauen aus wie sehr große Vorratsgläser. Sie sind beschriftet. Auf einem steht Hoffnungslosigkeit, auf einem anderen Angst. In einer Ecke hängt ein T-Shirt, es ist grün. Darauf steht, ich bin nicht gut genug. In einer Ecke liegen alte Schlittschuhe. Als du sie anschaust, denkst du, das werde ich nie schaffen. Der Raum ist voller Dinge und Erinnerungen, die du lieber vergessen möchtest. Vieles davon tut weh. Da liegt eine Puppe mit struppigen Haaren und ohne Kleidung. Sie sieht hilflos aus. Jesus sieht sich alles an und gleichzeitig sieht er dich an. Er sieht auch die neueren Dinge. Da steht ein Fernsehapparat, es liegen ein paar Zigaretten herum, da steht eine Flasche Wein, da liegen ein paar Magazine herum. Jesus sieht diese Dinge an und gleichzeitig sieht er dich an. Du möchtest weglaufen. Aber Jesus schaut dich an und er nimmt dich in den Arm und er hält dich fest. Du spürst seine Liebe. Du weißt, dass sich nichts von all diesen Dingen, nichts von all dem, was Jesus gesehen hat, nichts von all dem, was in deiner Vergangenheit liegt, nichts davon kann dich von Jesus trennen. Und Jesus sagt, ich weiß. Ich weiß. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du musst nichts verstecken. Jesus hält dich noch immer im Arm. Und dann lässt er los und er nimmt eines der Vorratsgläser, die auf diesem Regal stehen. Und dann nimmt er eines nach dem anderen. Er nimmt sie vom Regal. Und er nimmt das Glas, auf dem Hoffnungslosigkeit steht. Er öffnet es und er trinkt den Inhalt aus. Und dann nimmt er das nächste Glas. Und macht wieder das Gleiche. Er trinkt den Inhalt aus. Und so macht er es mit jedem der Gläser, das auf dem Regal steht. Du merkst, wie all das, was dich bedrückt hat, weggeht und du frei wirst. Der Raum wird vor deinen Augen immer heller. Die Bedrückung, die du zuerst gespürt hast, als du in den Raum gegangen bist, geht weg. Du kannst frei durchatmen. Du merkst, wie Lasten von dir abfallen, weil Jesus all diese Lasten ausgetrunken hat. Weil er all das auf sich genommen hat. Du siehst Dinge aus deiner Vergangenheit, die nicht schön sind. Ja, sie sind noch da, aber sie bedrücken dich nicht mehr und die negativen Gefühle gehen weg. Die Spinnweben und der Staub sind aus dem Raum verschwunden. Die Gegenstände, die vorher chaotisch durcheinander gelegen sind, sind nun geordnet. Du kannst sie anschauen, ohne dich zu schämen. Sie sind Teil deiner Vergangenheit, aber nicht deiner Zukunft. Jesus schaut dich liebevoll an. Er lächelt und geht mit dir aus dem Raum hinaus. Er lässt die Tür offen. Und er geht mit dir weiter. Am Ende eines Raumes siehst du eine Tür. Die Tür ist noch zu. Aber du siehst um den Türrahmen herum, wie von der anderen Seite Licht hereinströmt. Jesus lädt dich ein, mit ihm zu kommen. Er öffnet die Türe. Sie führt in einen Garten, der von einem wunderschönen, warmen Licht erfüllt ist. Jesus zeigt dir Dinge, Gegenstände. Du siehst die Dinge, die du magst. Es sind die gleichen Dinge, die du vorher schon mit Jesus angesehen hast, als du durch dein Leben gegangen bist. Die Bilder, die Möbelstücke, die dir gefallen, die CDs, die dir wichtig sind. All das, ja, was dir wichtig ist, siehst du wieder. Aber jetzt schaut es anders aus. Irgendwie strahlt es, irgendwie ist es schöner. Es schaut irgendwie verwandelt aus. Und du gehst mit Jesus durch diesen Garten, durch dein neues Leben. Du kannst die guten Dinge genießen, die du siehst. Du kannst gute Gerüche riechen, gute Früchte essen und du fühlst dich wohl. Ab und zu siehst du etwas aus deiner Vergangenheit, eines dieser Dinge, auf die du nicht stolz warst. Dinge, die dir wehgetan haben oder für die du dich geschämt hast. Sie stehen auf kleinen Sockeln, sind zu Denkmälern geworden. Und Jesus schaut diese Denkmäler mit dir an und er sagt, schau, ich habe all das Negative verwandelt. Dinge, die du mich anschauen lässt und ich an mich nehmen darf, werden verwandelt. Jetzt sind sie Denkmäler dafür, was wir beide miteinander erlebt haben. Es sind Denkmäler dafür, was ich an dir und in dir geheilt habe. Deine Vergangenheit ist ein Teil von dir. Ein Teil, den ich geheilt, gereinigt und verwandelt habe. Und Jesus geht weiter mit dir. Nach einiger Zeit endet der Teil des Weges und des Gartens, der beleuchtet ist. Dahinter liegt der Teil deines Lebens, der noch vor dir liegt. Jesus kann ihn sehen. Du kannst nur undeutliche Dinge erkennen. Dieser Weg wird bei jedem einzelnen Schritt erhellt. Und du siehst, wo der Weg weitergeht, wenn du ihn weitergehst. Jeder einzelne Schritt ist von Liebe, Hoffnung und Zuversicht begleitet, weil Jesus durch seinen Geist immer bei dir ist. Okay, Ende der Geschichte oder der Vision, die ich gesehen habe. Es passiert mir eigentlich nicht, wenn ich eine Predigt vorbereite, dass ich Visionen sehe. Aber ich habe mir gedacht, wenn Gott mir das gibt, dann gebe ich es euch weiter. Und ich habe dann darüber nachgedacht und ich denke wirklich, dass diese Vision, diese Geschichte eine Illustration zu Römer 8 ist. Römer 8 handelt vom Leben im Geist. Und Paulus redet davon, was für uns als Christen nach der Auferstehung möglich ist. Was als Leben im Geist möglich ist. Und er lädt uns zu diesem Leben im Geist ein. Aber ich glaube, dass wir oft diese Einladung nicht annehmen. Dass wir irgendwann einmal damit begonnen haben und dann irgendwie so in unsere alte Wohnung, in unser altes Leben zurückkehren. Wir leben so in einer renovierten Wohnung, wo wir alte Dinge, die uns unangenehm sind, in einer Abstellkammer eingesperrt haben. In dieser Wohnung, in unserem Leben, gibt es einiges, was schön ist, was wir gerne herzeigen, was Jesus sehen darf, was andere sehen dürfen. Aber irgendwie, obwohl diese Dinge schön sind, fehlt ihnen Leben. Und wisst ihr, wir können als Christen leben und doch nicht leben, weil wir einen Teil des Lebens, das Gott uns angeboten hat, nicht wahrnehmen. Nicht wirklich im Geist leben. Was meine ich damit? Jeder Christ hat einmal Vergebung in Anspruch genommen. Wir bitten Gott um Vergebung für unsere Sünden und wir sagen, dass Christus der Herr in unserem Leben ist. Und das ist Schritt 1. Und dann geht es weiter. Dann lädt Jesus uns dazu ein, wirklich ein neues Leben im Geist zu leben, erfüllt vom Heiligen Geist. Und Jesus will uns ein völlig neues Leben schenken. Kein renoviertes, ausgebessertes, altes Leben. Sondern ein neues Leben. Erfüllt von seiner Gegenwart. Wo das Alte vergangen ist und wo Jesus wirklich sagt, siehe, es ist alles neu. Es ist neu. Umgewandelt. Verwandelt. Neu. Wenn wir Christen werden, ziehen wir eigentlich in ein neues Leben ein. Wir sollten das Alte wirklich hinter uns lassen. Aber sehr oft ist es einfach so, dass wir ein bisschen umräumen. Wir stauben ein bisschen ab oder lassen Gott ein bisschen abstauben. Lassen Jesus ein paar neue Möbelstücke bringen, in die wir dann vielleicht unsere neuen christlichen Bücher einordnen können oder die christlichen CDs, die wir gekauft haben. Aber Jesus möchte uns was Neues geben. Er will alte Wunden heilen, Verletzungen, Scham an sich nehmen und wirklich alles neu machen, weil er auferstanden ist. Weil er die Grabkleider abgelegt hat. Weil er selbst auch verwandelt worden ist in der Auferstehung. Und genauso will er unser Leben verwandeln. Jesus ist nicht daran interessiert, zu kommen und nur ein bisschen abzustauben in unserem alten Leben. Sondern er möchte uns wirklich was Neues, etwas Wunderschönes schenken. Und er will das Leiden, die Angst, die Hoffnungslosigkeit wegnehmen. Wenn wir in unserem alten Leben drinnen bleiben, dann haben wir gar keine andere Möglichkeit, als die unangenehmen Dinge irgendwie in eine Abstellkammer zu stellen. Und zu sagen, bitte nicht betreten, da kommt mir keiner rein. Und wir können als Christen leben, errettet sein, in den Himmel kommen, ewiges Leben haben und nicht so erfüllt leben, wie wir leben könnten. Weil Gott uns nämlich nicht zwingt dazu. Gott kennt uns, er kennt unsere Verletzungen, er kennt die Dinge, die wir versuchen zu verstecken, aber er wird uns nicht dazu zwingen, sie mit ihm anzuschauen. Er zwingt uns nicht dazu. Er zwingt uns nicht zu einem Leben im Geist. Er bietet es uns an. Wenn wir Jesus gestatten, unser Leben umzugestalten, dann werden gerade die Dinge, die, wo wir gedacht haben, meine Güte, die disqualifizieren mich davon, jemals echt frei zu sein und für Menschen vielleicht auch sogar ein Vorbild zu sein, gerade die Dinge qualifizieren uns dann. Wenn die Dinge, die furchtbar sind oder furchtbar waren, umgestaltet werden, dann werden sie wirklich zu Denkmälern. Zu Denkmälern, die andere Menschen anschauen können, denen es gerade so geht, wie es uns früher gegangen ist. Zu Denkmälern der Größe Gottes und der Freiheit, die Jesus in unser Leben gebracht hat. Dann können wir sagen, schau, da war ich mal. Aber Gott hat mich frei gemacht. Wenn wir das von Gott verwandeln lassen, wenn wir es nur wegsperren und so tun, als wäre das nie gewesen und nicht verwandeln lassen, dann werden wir auch nie jemandem davon erzählen. Weil wir ja noch unsicher sind. Ist mir wirklich vergeben? Bin ich echt frei? Versteht ihr, dann sperren wir das irgendwo in eine dunkle Kammer. Betreten verboten. Das erzähle ich niemandem. Aber wenn die das wüssten in meiner Gemeinde, na servus. Dass wir sagen können, hey, schau dir das Denkmal an, schau, was Jesus gemacht hat. Wenn wir Jesus gestatten, unser Leben umzugestalten, dann werden eben all diese Dinge verwandelt und sie haben keine Macht über uns. Das sind Dinge der Vergangenheit und sind wirklich in der Vergangenheit und sie können unsere Zukunft nicht beeinflussen. Alles, was geschehen ist in der Vergangenheit, ist Teil von uns, aber es hat keine Macht über uns. Paulus sagt das so in Römer 8,1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Nichts von dem, was in unserer Vergangenheit ist, nichts von dem, was, von dem wir wissen, dass es geschehen ist, für nichts davon brauchen wir uns schämen und nichts davon kann uns verdammen. Überhaupt nichts. Wir sind befreit zu einem neuen Leben. Es gibt nichts mehr, für das wir uns schämen müssten. Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Und Paulus sagt dann später in Vers 6, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Kann ich Christ sein und fleischlich gesinnt? Schließt das eine nicht das andere aus? Grundsätzlich schließt das natürlich schon aus. Paulus meint mit fleischlich gesinnt sein jetzt nicht nur unglaublich sündhaft leben im Sinn von moralischen Verfehlungen begehen. Das denken wir meistens, wenn wir das lesen. Sondern er meint ein Leben aus dem Fleisch heraus, aus eigener Kraft. Definition von Sünde ist etwas tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Und das kann was durchaus Nobles sein. Ich weiß, ich tue was Gott eigentlich nicht will. Und dafür kann ich für andere Menschen toll ausschauen dabei. Ehrenhaft, edel, nobel. Aber wenn ich weiß, ich gehe an den Ort A und Gott möchte mich an den Ort B haben, dann ist es Sünde. Es ist aus eigener Kraft heraus das, was ich mir vorstelle, wie ich leben möchte. Ein Leben aus dem Fleisch heraus ist ein Leben aus eigener Kraft mit unseren eigenen Möglichkeiten, so wie wir es uns vorstellen. Und das bringt Tod. Fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod. Und ja, man kann als Christ so leben und die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber unser Leben hier, wenn wir nicht im Geist leben, wird nach Tod schmecken. Und ich denke, wenn ihr euch daran zurückerinnert, wie das ist, wenn man was tut, wo man ganz genau weiß, dass Gott es nicht will. Das kann kurzfristig sogar Spaß machen. Ich meine, sonst wird man ja nicht sündigen, ne? So blöd sind wir jetzt auch nicht. Wir sind nicht alle Masochisten. Hoffe ich. Das macht, ja, das ist eine Zeit lang ganz angenehm. Und dann ist so ein komischer Beigeschmack dabei. Und es schmeckt nach Tod. Schmeckt irgendwie komisch. Ja, und es mag auch recht angenehm sein, sich sein Leben so einzurichten, wie es einem selbst passt und Jesus sozusagen in sein altes Leben einzuladen, da, wo man alles kennt, wo alles ganz angenehm ist, weil das ja eben so dass sein altes Leben ist. Nur eben, es hat diesen einen Haken. Es wird ein Leben eigentlich im Tod bleiben. Mit diesem Beigeschmack des Todes. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir Leben haben können, und zwar Leben in Fülle. Im Heiligen Geist. Und das ist ein neues Leben, zu dem Jesus uns einlädt und bei dem er uns begleitet. Und das ist nicht immer angenehm, aufs Erste gesehen. Weil es nicht immer angenehm ist, sich von Gott führen zu lassen. Weil Gott manchmal auch an Orte geht, wo wir vielleicht gar nicht hingehen wollen. Aber das ist halt so die Sache. Wenn ich sage, Jesus, du bist Herr, dann ist er Herr. Und dann kann er auch einmal einen Ort führen, wo ich sage, naja, also eigentlich, sehr angenehm ist mir das jetzt nicht. Ich finde das jetzt nicht so angenehm, dass du dir meine alten Ängste anschauen willst. Weil wenn ich sie mir anschaue, dann kommen sie ja wieder hoch. Aber die Sache ist, wenn ich sage, Jesus ist Herr, dann kann ich nicht Nein, Herr sagen. Das schließt sich aus. Kann es eigentlich nur Ja, Herr sein. Auch nicht Nein, aber. Ich kann sagen, ja, aber ich habe Angst. Ja, ich will dir vertrauen, aber gerade tue ich es nicht. Ich kann Gott alle meine Zweifel geben und er hat Verständnis dafür, weil er uns erkennt. Aber Nein geht nicht. Jesus lädt uns zu einem Leben im Geist ein. Und wie gesagt, das ist nicht immer angenehm, aber es ist der Weg in ein neues Leben hinein. Es ist der Weg, wie die Dinge, die uns nicht so angenehm sind in unserer Vergangenheit oder auch in unserer Gegenwart, verwandelt werden. Und wie das geschieht, was dann später in Römer 8, 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dieser Vers hat nichts Magisches an sich. Es passiert automatisch. Egal, was mir passiert, es wird mir zum Besten dienen, ganz automatisch. Es passiert dann, wenn wir im Geist leben. Steht mitten in diesem Kapitel zum Leben im Geist. Dann, wenn ich mich Gott aussetze, wenn ich Gott diese Dinge verwandeln lasse, wenn ich Gott ranlasse an all meine Verletzungen, an all meine Zweifel, all das, was geschehen ist, was andere Menschen mir angetan haben, was ich anderen angetan habe, dann werden diese Dinge mir zum Besten dienen. Kein Automatismus, sondern es geschieht, wenn wir uns auf Gott einlassen. Das Tolle an einem Leben im Geist ist, dass auch die schönen Dinge schöner werden. Dass sie strahlender werden. Also vielleicht denkst du dir, ja, so viele negative Dinge habe ich ja gar nicht. Wovon redest du die ganze Zeit? Also super, wenn es dir so geht. Weil es vielen von uns geht anders. Aber die schönen Dinge, die du hast, die werden noch schöner. Weil sie echt lebendig werden in Jesus. Weil sie vom Licht Gottes angestrahlt werden. Es ist ja so, dass die meisten von uns schon einmal Ja gesagt haben zu so einem Leben im Geist und auch erste Schritte getan haben und auch schon viele Schritte getan haben. Aber Tatsache ist auch, dass wir immer wieder mal so einen Abstecher in unser altes Leben machen, oder? Ich meine, deswegen hören wir das in der Bibel ja immer wieder, dass wir das Alte ablegen sollen, dass wir Christus anziehen sollen. Paulus hat schon gewusst, der Heilige Geist hat gewusst, warum das in der Bibel mehrmals vorkommt. Aber weil wir so die Tendenz haben, uns in das Alte zurückzubegeben. Ich weiß auch nicht, warum wir manchmal lieber bei Spinnweben zu Hause sind als im Licht Gottes, aber manchmal ist es so. Paulus sagt in Römer 8,11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jesus will uns Leben schenken, und zwar hier und jetzt. Ewiges Leben, aber eben auch Leben hier und jetzt. Und das Leben im Fleisch, das Leben nach unseren eigenen Möglichkeiten, nach unseren eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten, schmeckt nach Tod. Manchmal frage ich mich, ich treffe immer wieder mal Christen, die mir sagen, sie sind total unzufrieden mit ihrem Leben. Und manchmal habe ich diesen Verdacht, dass die gerade wieder in ihre alte Wohnung eingezogen sind und unter den Spinnweben sitzen und deswegen unzufrieden sind, weil sie ja gar nicht zufrieden sein können mit dem Leben, weil es ja wirklich mehr gibt. Gott hat mehr für uns. Ich will dieses Leben im Geist, das Jesus für uns hat. Und ich will weniger und weniger und am liebsten gar nicht mehr in diese alte Wohnung zurückkehren, in alte Gewohnheiten zurückfallen. Und ich möchte dich einfach einladen, gemeinsam mit mir Ja zu sagen zu Ostern. Einfach zu diesem neuen Leben, zu diesem Leben im Geist und aus dem Geist, das Gott für uns hat. Es ist alles so verdächtig ruhig. Okay, ich höre es mir konzentriert zu. Gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott dem einen oder anderen von euch Dinge gezeigt, die ihr versteckt und die noch nicht verwandelt worden sind. Von denen ihr vielleicht noch nie jemandem erzählt habt. Wir feiern Abendmahl miteinander. Und wisst ihr, das ist eine gute Möglichkeit, diese Dinge Jesus zu geben und zu sagen, du, ich vertraue dir, verwandle sie bitte. Auch nochmal Vergebung anzunehmen und vielleicht auch dir selber zu vergeben. So eine Sache. Manchmal, ja, wissen wir einfach, Gott hat uns vergeben, aber wir halten noch dran fest, weil wir uns so ärgern, dass wir so blöd waren. Und es ist gut, einfach loszulassen, zu sagen, okay, Gott, du hast mir vergeben, ich nehme diese Vergebung an. Und ich gebe dir diese Dinge und ich lasse sie von dir verwandeln. Und tut das einfach jetzt in der Zeit des Abendmahls, gebt das Jesus. Ja, oder dir ist klar geworden, dass du es dir überhaupt wieder recht gemütlich gemacht hast in deinem alten Leben. Und dann möchte ich einfach auffordern dazu, wirklich, ja, die Hand von Jesus zu nehmen und mit ihm rauszumarschieren aus deinem alten Leben, wirklich in dieses neue Leben im Geist hinein. Und da möchte ich dir einfach auch Römer 8,1 noch einmal zusprechen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal, was sich gerade in deinem Leben abspielt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist jederzeit die Möglichkeit, wieder neu zu beginnen, weil Jesus immer mit offenen Armen vor uns steht. Und egal, wie mistig wir uns fühlen, Jesus nimmt uns immer in seine Arme. Das ist das, was ich an ihm liebe. Egal, wie lang wir weg waren, egal, wie sehr wir nach Sünde riechen, er nimmt uns in seine Arme. Unglaublich, oder? Und er schenkt uns sein Leben. Und er wandelt diese schmutzigen Dinge, Dinge, die wir hassen, die wir vielleicht an uns selber hassen, macht sich letztendlich, wenn wir im Geist uns umgestalten lassen von ihm, zu Denkmälern, durch die andere Menschen auch zur Freiheit finden können. Amen.